Genesee verharrte reglos mitten im Raum. Die Schatten der Bäume, die durch die Glasscheiben fielen, tanzten über den Boden. »Ich habe ihm erklärt, dass solche Operationen völlig unangemessen sind. Hornhautverpflanzungen sind heute kein Problem mehr. Als Ersatz werden konservierte Leichenhornhaut- oder Kunststofftransplantate verwendet. Die Netzhaut hingegen lässt sich nicht verpflanzen. Wir können die Retina nicht konservieren. Wissen Sie, diese Geschichten vom Organhandel, das sind eher Fantasien der Laien.« »Haben Sie ihn an irgendjemanden verwiesen? Haben Sie ihm eine Adresse genannt?« Chanessy lachte leutselig. »Meine Güte, man möchte meinen, Sie haben Ihren Kollegen verloren.« »Antworten Sie mir bitte. Hat er nicht gesagt, wohin er wollte?« »Nein. Ich würde jetzt trotzdem ganz gern wissen, worum es geht.« Niemans zog die Polaroid-Fotos der Leiche aus seinem Mantel hervor und legte sie auf den Schreibtisch. »Darum.« Chanessy setzte seine Brille auf, schaltete die Schreibtischlampe ein und musterte die Fotografien. Die leeren Augenhöhlen. »Jesus!« Er schien entsetzt und fasziniert zugleich. »Ich habe zwei Leichen in diesem Zustand. Halten Sie es für denkbar, dass diese Verstümmelungen von einem Profi vorgenommen wurden?« Chanessy hob den Kopf. Auf seiner Stirn standen Schweißperlen. »Mein Gott, was wollen Sie denn damit andeuten?« »Ich spreche von der Entfernung der Augen. Es gibt auch Nahaufnahmen.« Er reichte ihm mehrere Fotos, auf denen nur die leeren Augenhöhlen zu sehen waren. »Finden Sie irgendwelche Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass die Operation von einem Experten durchgeführt wurde? Der Mörder hat die Augäpfel herausgetrennt, ohne die Lider zu beschädigen. Ist das etwa eine gängige chirurgische Praxis?« »Wer kann so etwas tun? Wer ist zu einer derartigen Ungeheuerlichkeit fähig? Wo ist das passiert?« »Bei Gernon. Beantworten Sie mir bitte eine Frage. Wurde diese Operation von einem professionellen Chirurgen durchgeführt?« »Tut mir leid«, sagte Chanessy, »ich habe keine Ahnung.« »Welche Technik hat er Ihrer Ansicht nach angewandt?« »Ich denke, er hat eine Klinge unter die Augäpfel geschoben, um die Sehnerven und die Augenmuskeln zu durchtrennen. Und vermutlich hat er dann das Auge mit der Breitseite der Klinge herausgehebelt.« Niemans steckte die Fotos wieder ein. Der Arzt folgte aufmerksam jeder einzelnen Geste. Sein Hemd wies Schweißflecken auf. »Ich würde Ihnen gern eine allgemeine Frage stellen«, sagte Niemans. »Lassen Sie sich Zeit zum Nachdenken, ehe Sie mir antworten.« Die Veranda schien bewohnt von den bewegten Schatten der Bäume. Der Arzt wich aus dem Lichtkreis der Lampe ins Halbdunkel zurück. »Welche Gemeinsamkeit sehen Sie zwischen Augen und Händen eines Menschen? Welche Verbindung können Sie sich zwischen beiden Organen vorstellen?« »Nun, die Gemeinsamkeit ist offenkundig. Das Auge und die Hand sind die einzigen unverwechselbaren Teile unseres Körpers.« Niemans hielt den Atem an. »Erklären Sie das genauer.« »Unsere Iris ist einzigartig. Die Tausende von Fasern, aus denen die Regenbogenhaut besteht, bilden ein individuelles Muster, das bei jedem Menschen verschieden ist. Ein biologisches Kennzeichen, das in den Genen angelegt ist. Die Iris ist so unverwechselbar wie die Fingerabdrücke. Und darin sehe ich die Gemeinsamkeit zwischen Augen und Händen. Sie sind die einzigen Körperteile, die sozusagen eine Signatur tragen. Eine biometrische Signatur, wie wir Fachleute sagen. Berauben Sie einen Körper der Augen und der Hände und Sie zerstören die äußeren Identifikationsmerkmale. Wer ist ein Mensch, der ohne diese Merkmale stirbt? Ein anonymer Toter. Was die Symbolik betrifft, so kann ich mir kein schlimmeres Ende vorstellen.« Seine farblosen Augen brachen das Licht der Lampe und wirkten so noch transparenter. Der ganze Raum ähnelte jetzt einer gläsernen Iris. Und die Silhouette des Mannes vor der Nacht und die kahlen Klauen der Bäume hinter den Scheiben sahen unwirklich aus, wie ein Spiegelbild. Der Kommissar dachte an Kaiowas Hände mit ihren glatten Fingerkuppen, die der Mörder nicht abgetrennt hatte, weil es nicht nötig war. Ohne Fingerabdrücke waren sie ohnehin anonym. Der Mörder beraubte seine Opfer also der biologischen Signaturen. »Ich persönlich«, fuhr der Arzt fort, »glaube sogar, dass die Augen eine exaktere Identifikation erlauben als die Hände. Manche Wissenschaftler sind der Ansicht, an der Iris lasse sich nicht nur der Gesundheitszustand ablesen, sondern die gesamte Geschichte, die Entwicklung eines Menschen. Haben Sie noch nie von der Iris-Diagnostik gehört?« Auf unerklärliche Weise war Niemans überzeugt, dass diese Worte ein Schlaglicht auf den Fall werfen. Noch wusste er nicht, was der Mörder mitteilen wollte, doch er ahnte, der Arzt traf den Nagel auf den Kopf. »Die Iridologie«, fuhr Chernesy fort, »wurde von einem deutschen Falkner entwickelt, der beobachtet hatte, dass bei einem seiner Raubvögel verblüffende Veränderungen in der Iris auftraten, nachdem der Vogel sich ein Bein gebrochen hatte. Eine Art Kerbe bildete sich, und während die Knochen heilten, überlagerte ein Muster gekreuzter weißer Linien die ursprüngliche verletzungsbedingte Irisveränderung. Als hätte der Unfall im Auge des Vogels sein Echo gefunden.« »Ich bin überzeugt, dass dieses körperliche Echo existiert. Vielleicht wollte Ihr Mörder durch die Entfernung der Augäpfel den Widerhall eines Ereignisses tilgen, das man ihm von den Augen ablesen konnte.« Niemans stellte seine letzte Frage. »Warum sind Sie heute Nachmittag nicht ans Telefon gegangen?« »Ich hatte den Apparat ausgesteckt. Da ich keine Sprechstunde hatte, wollte ich die Zeit nutzen, um meine Praxis in Ordnung zu bringen.« »Haben Sie mich zu erreichen versucht? Das tut mir leid. Das alles hätte ich Ihnen natürlich auch am Telefon sagen können. Ich bedauere, dass Sie Ihre Zeit vergeudet haben.« Kein Wort davon meinte er ernst. Aus jeder Pore seiner Stirn sickerten Egoismus und Gleichgültigkeit. Die geschändeten Augenhöhlen von Remy Caillois hatte er schon wieder vergessen. Niemans betrachtete die Augenmodelle, die Blutgefäße, die sich über die weißen Augäpfel zogen. »Ich habe keineswegs meine Zeit vergeudet.«